Jesaja 36. Endlich. Freue ich mich seit 36 Kapiteln drauf. Also die Gerichte sind jetzt vorbei, also die Prophezeiung über Gericht Israel, die Gerichte, die Gott gesprochen hat über die heidnischen Völker weltweit. Und hier geht es nicht um Essen, ne, sondern zum Gericht Gottes. So, ne. Und wir haben Jesaja dient unter mehreren Königen. Also der ist ziemlich lange der Prophet dort. So, und hat auch schon vorausschauend für andere Könige prophezeit. Das haben wir jetzt alles gesehen. Und, ne, und was Gott sagt, das tut er auch. So, und das werden wir heute sehen. So, heute werden die Prophezeiungen, manche, die man jetzt hatten in den letzten Wochen, war, ne? So, und die Assyrer werden niedergestreckt. Gott beschützt sein Volk Israel, aber es wird bedrängt, ne? So, wir haben gesehen, dass Gott sein Volk bedrängen lässt, so von den heidnischen Völkern. Und wir haben gesehen, der Grund dafür war nicht, dass sie nicht die besten Christen ever waren, sondern dass sie Gott verlassen haben. Ne? Sie haben ihn nicht mehr gesucht, sie haben ihn nicht mehr gefragt. Sie haben Schutz in der Welt gesucht, in Ägypten, haben vertraut auf Macht und auf Einfluss und auf Stärke, ne, auf Wagen. So, und haben ganz vergessen, wie stark Gott ist, ne, und wie viel Wagen er hat. Ne. So, wir werden heute sehen, ein Engel, der 185.000 Assyrer während sie schlafen umbringt. Ne. So, da musste kein Mensch kämpfen. Ne. Gott ist einfach alles möglich und er hat das durch seine Propheten immer wieder zu seinem Volk gesagt, hey, ihr habt mich verlassen, ihr hurt rum, so, ihr habt andere Götter, ihr vertraut auf Nichtigkeit, auf Tod, so, kommt doch wieder zu mir und empfangt Kraft und Ruhe und Frieden, so, im Stillsein und im Ruhigsein werdet ihr Kraft empfangen, ne? So, Gott ruft seine Kinder zu sich und ich kenne das, so, ich will, dass meine Kinder zu mir kommen, wenn sie Hilfe brauchen und Sorgen haben. Ich will das wissen, was in ihm vorgeht. In vielen Bereichen habe ich auch die Macht, sie zu erbauen und zu leiten. Aber Gott noch viel mehr. Ich meine, er hat überschaut alles und weiß alles über uns und über alles einfach. Jeden Schritt, den wir tun werden. Unser Anfang, unser Ende. Und deswegen, Gott ist verletzt. Wir haben gesehen, dass er weinend auf seinem Thron sitzt, während die Feinde kommen. Das Werkzeug, das er benutzt, so, um sein Volk zu läutern, zur Buße zu bringen, zu retten. Würde uns nicht läutern, nicht durch schwere Zeiten bringen, würde uns bewahren vor jeder Versuchung, wir wären wie Israel. So, wir würden aufhören, Gott zu suchen, aufhören, ihm nachzufolgen. So, ne? Gott will das nicht. Er hat so viel gegeben, um uns zu erretten. Er kann nicht einfach stoppen und uns gehen lassen weiter, weil das würde heißen, wir würden unsere Rettung verlieren. Das lässt ja nicht zu. Deswegen, wenn du in Versuchung kommst und mancherlei Anfechtung, freu dich. Nicht über die Anfechtung. Ne? Ich glaube, viele Christen verdrehen das irgendwie. So, wenn es weh tut, kann ich nicht lachen. So, ne? Wenn es im Herzen schmerzt, dann muss ich weinen und bin traurig. So, aber das ist eine andere Freude. Die Freude in Anfechtung bedeutet, dass man sich sicher ist, dass es vorübergeht. Dass man sich sicher ist, dass Gott diese Sorgen oder diese Last oder diese Anfechtung halt bemessen hat und nicht zu viel drauf gegeben hat. Ne? Dass Gott einen Ausgang schon geschaffen hat, während er beschlossen hat, sie zu uns zu bringen. Das steht alles im Jakobusbrief. Ne? Und darin können wir uns freuen, weil wir wissen können, egal, auch wenn wir mal durch Täler müssen oder durch Wüsten, wir wissen einfach, wer Gott ist und wir wissen, es dient uns zum Guten, um uns zu beschützen. Um uns zu retten, um uns ans Ziel zu bringen. So, und das ist der einzige Grund, warum Gott uns prüft. Damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, uns über ihn zu stellen, wie wir es früher gemacht haben. Ne? Und hier ist auch sein Ruf immer wieder in den Prophetien, auch in den Zorngerichten über Jerusalem und über Israel. So, und ich werde euch züchtigen und viele von euch werden umkommen dabei. Was auch nicht bedeutet, dass sie unbedingt in der Hölle sind. So, und ne? Aber sie werden weggenommen von der Welt. Ne? So, weißt du, aber er sagt hier, viele werden umkommen, so, aber einen kleinen Überrest behalte ich, weil ich habe einen Bund gemacht mit euch. Ne? So, und diesen kleinen Überrest werde ich beschützen. Und egal, wie groß die Macht ist des Feindes, sondern ich werde sie bezwingen. Ich werde ihn nicht rankommen lassen an meine Stadt, an mein Volk. Also fangen wir an zu lesen. Jesaja 36. Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia. Jesaja 36. Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf, und er nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte den Rabschake mit einer großen Heeresmacht von Lachis nach Jerusalem gegen den König Hiskia. Assyrien zu der Zeit war Weltmacht, haben in dem Zeitpunkt hier, wo das geschrieben wird, auch schon Teile von Ägypten eingenommen. Also Ägypten ist nicht mehr die Weltmacht. Das Assyrische Reich hat einfach jeden König niedergemetzelt. Also ein großer Feind. Und jetzt konzentrieren sich auf Jerusalem. Vers 3 oder so. Und der Rabschake stellte sich bei der Wasserleitung des obersten Teiches an der Straße des Walkerfeldes auf. Da ging sie zu ihm hinaus, Eljakim, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war, und Schebna, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asaphs, der Kanzleischreiber. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Okay, sag doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für eine Stütze, auf die du vertraust? Ich erkläre es für leeres Geschwätz, wenn du sagst, du hättest Rat und Macht zum Krieg. Auf wen vertraust du denn, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast? Siehe, du vertraust auf jeden geknickten Rohrstab auf Ägypten, der jeden, der sich darauf stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Wir haben schon gesehen, dass Gott das auch zu seinem Volk schon gesagt hat in den Prophetien. Warum vertraut ihr auf Ägypten? Vertraut auf mich. Wer ist Ägypten? Was ist Ägypten? Ne? So ein Außen hui und innen pfui, da ist nichts. Ne? Und auch Israel hat immer noch festgehalten, hier anscheinend so an der Unterstützung für Ägypten, weil auch Ägypten hatte Muffen vor Assyrien. Ne? Und sie haben gesagt: Ja, Ägypten ist unsere Macht, unser Rat, ne? Unsere Stärke. Wenn ihr uns angreift, wir kämpfen ja nicht allein. Ja, wir rufen Pharao und er kommt mit seiner Streitmacht. Ja. Aber Assyrien steht da und das ist doch peinlich, oder? Für Gottes Volk. Vers 7. Wenn du aber zu mir sagen wolltest, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Ja, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, indem er zu Juda und Jerusalem sagte, nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten? Zweiter Einwand, den sie bringen. Ja, euer Vertrauen auf euren Gott. Ne? Aber guck mal, was ist denn das für ein Gott? Hiskia, der reißt alle Altäre ab, die ringsherum stehen. Und euer Gott macht nichts dagegen. Was ist denn das für ein Gott? Jetzt habt ihr nur noch einen Altar, vor dem ihr anbetet. Ist das süß. Ne? Wir wissen, Hiskia war ein toller König, ein Mann Gottes. Ne? Und der hat das gesehen, diese privaten Altäre überall, die rumstehen. Diese privaten Gottesdienste, so wie Gott sie nicht will. Ne? Und er geht von Stadt zu Stadt und lässt alles niederreißen und sagt: Nee, 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 ihr kommt zum Tempel. Und dort wird geopfert und dort wird angebetet. Ne? Und dort ist Gottesdienst. Wie Jesus das auch sagt. Und wir sind die Gemeinde, der Tempel Gottes. Und hier wird angebetet. Ne? Wir können nicht einfach überall in der Welt uns verteilen und uns einen Altar bauen, wie wir wollen. Ne? Sondern außerhalb der Gemeinde Gottes. Da wirkt der Geist nicht. Ne? Der Geist ist in der Gemeinde. Also auch da, sie sehen da Schwäche drin, obwohl es sich nachher dann rausstellt, dass es ihre Stärke ist. Also lass dich doch, Vers 8, jetzt einmal ein mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Pferde geben, wenn du die Reiter dazu stellen kannst. Ja, wie wolltest du denn einen der geringsten Statthalter von den Knechten meines Herrn widerstehen? Doch du vertraust ja auf Ägypten. Wegen der Streitwagen und der Reiter. Ja, nun aber bin ich etwa ohne den Befehl des Herrn gegen dieses Land heraufgezogen, um es zu verderben? Also sie machen sich hier echt lustig, über über Israel, ne? Dass sie überhaupt noch Stellung beziehen und nicht gleich sich in die Hände der Assyrer geben, ne? Und er sagt, guck mal, die Welt kann dir nicht helfen. So. Wir sind viel mächtiger. Guck mal, dein Gott kann dir nicht helfen. Komm mal zu mir. So, komm mal zu meinem Herrn. Ne? So, vertraue auf Satans Kraft. So, aber selbst wenn ich dir 2000 Pferde gebe, du bist doch so klein, du hast noch nicht mal genug Leute. Und selbst mein kleinster Hauptmann, so, der nur am Denken ist, so, selbst der, den könnt ihr nicht bezwingen. Ne? Weißt du, das ist Satan sein Weg, so, ne? Uns zu entmutigen, so, uns in Situationen zu lassen und uns so zu beleihen mit verdrehten Wahrheiten, mit Lügen, so, dass wir Angst bekommen und Furcht und denken, das schaffen wir nicht, das ist zu viel, ne? So, das, was Satan möchte, ist, dass wir unsere Waffen niederlegen, ne? Das, was Gott möchte, ist, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen, ne? Dass wir mit Kraft und mit Sieg, mit einem Siegesblick dastehen und wissen, wer uns anführt, ne? Und ich kenne das so, wenn ich bedrückt werde oder wenn ich zu viel Sorgen habe oder es einfach nicht so läuft, eine gewisse Zeit, wie ich das gern hätte, ne? So, wenn es einfach schwer wird, so dann, ne, dass mich irgendwas dazu drängen möchte, dass ich aufhöre zu kämpfen, ne? Aufhöre zu vertrauen, aufhöre mit der gleichen Kraft und Autorität weiterzugehen, ne? Sondern ich werde müde und ich denke, nee, ich muss mich mal ausruhen. Ne? Und auf einmal wird dieser Wettlauf auf diese Rennbahn, da packe ich meinen Campingstuhl aus, setze mich erstmal hin und sage, nee, ich habe genug gekämpft, ich warte erstmal, ne, bis ich wieder Kraft habe. So. Weißt du, und ich sehe die Leute an mir vorbeizischen, ne? So, und da ist Doro, ne? Und Esther, so, weißt du, und ich sitze da und trinke mein Kai Pirinha, so, und bemitleide mich selber und sage, nee, ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich bin zu krank, das ist viel zu viel, wie soll ich das noch alles schaffen? Ne? So, vielleicht hat Gott mich ja verlassen. So. Das liegt ja alles an mir, alles meine Schuld. Aber das ist nur dann der Fall, wenn ich Gott nicht vertraue, wenn ich aufgehört habe, ihm zu glauben, was er mir sagt. Wenn ich vergessen habe, in welchen Stand er mich berufen hat. So, nur ich bin fähig, diese Rennbahn zu verlassen. Weil selbst Paulus hat gesagt, ja, wenn ich falle, also wenn ich schwach bin, wenn ich nicht heilig lebe, ich stehe dann wieder auf sofort und weil ich Zuversicht habe, ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat. Ich laufe weiter und ich denke gar nicht mehr dran, bemitleide mich nicht für das, was passiert ist. Sondern ich heilige mich wieder, indem ich Buße tue und laufe weiter mit Jesus Gerechtigkeit, mit seiner Kraft, mit seinem Geist. Ne? Paulus, der wusste, dass wir eine Waffenrüstung haben. Der wusste, dass es ein geistlicher Krieg ist und kein menschlicher Alltag. Ne? So ein geistliches Leben bedeutet zu wissen, dass es nicht um einen selber geht. Ne? Und natürlich gehört Luxus dazu und Annehmlichkeiten, Familie, Wohnung schön zu machen, einzukaufen, mal lecker zu essen oder um was Schönes anzuziehen. Ne? Aber das Geistliche muss trotzdem da sein und mit der Kraft. Ne? Und wenn Gott zu mir sagt, hey, heute gönnst du dir keinen Luxus, sondern deinen Luxus, den du dir gegönnt hast, gibst du heute jemand anderen, so, dann bin ich im Kampf und ich sage, na klar, Herr, mache ich. Ne? Und essen Butterbrot. Schmeckt dann auch gut. Ne? Was denn der geistliche Kampf. Und das ist so wichtig, so dass wir uns klar sind, jeden Tag aufs Neue, wir werden bedrückt. Und da ist jemand, der uns bedrücken will. Und da ist auch Gott, der es auch manchmal zulässt. Nicht in dem Umfang, wie unser Bedrücker das will, aber in dem Maß, wie wir es brauchen, damit wir weiterlaufen und nicht müde werden. Leg deine Waffen nicht nieder, egal wie du dich fühlst. Ich bin froh, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, so dass wir auch was im Kopf haben, was sich nicht verändert, sondern egal wie ich mich fühle oder egal wie mein Umstand ist, ich weiß, was er sagt, ne? Weil ich es habe hier. So, weißt du, und das, darauf können wir echt bauen. So, Jesus sagt, darauf baut, so auf mein Wort. So, baut darauf, ist unveränderlich. Aber hier steht da nur der Feind. Ne? Bin ich etwa ohne den Befehl des Herrn gegen dieses Land heraufgezogen, um es zu verderben? Der Herr selbst hat zu mir gesprochen. Zieh hinauf in dieses Land und verderb es. Ist vielleicht sein Bauchgefühl gewesen, ne? So. Aber wir wissen, Vielleicht hat er auch von Jesaja gehört, ne? Von seinen Prophezeiungen. Da stand ja, dass Gott die Assyrer bringen wird, ne? In Bedrückung. Keine Ahnung, was er hier genau meint. Aber er hat auf jeden Fall den falschen Blick, ne? Er denkt, er ist wohlgefällig vor Gott. Was sind doch da? So oft kommen Situationen, wo du schon bedrängt bist, ne? Und dann hast du noch das Gefühl, dass das von Gott kommen muss, ne? Dass Gottes Wille das ist, dass wir zerstört werden, ne? Oder verlassen werden, oder fallen, oder sündigen, oder keine Kraft haben. Aber das ist nicht von Gott. Gott will das nicht, ne? Gott schickt hier Assyrien, damit sein Volk wieder gereinigt ist und wieder auf ihn schaut. Vers 11. Da sprach Eliakim, Schebner und Joach zu den Rabschake. Rede doch mit deinem Knecht in Aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht jüdisch und rede nicht judäisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Da antwortet der Rabschake, hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, damit ich diese Worte rede und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Harn zu trinken? Zuerst überlegt, was meint er jetzt hier mit Kot und Harn trinken? Aber ich denke mal, es geht einfach nur um Hose voll, ne? Weil sie Angst haben. Das Volk hört die Worte, hört, wie dass das alles sinnlos ist, dass da überhaupt keine Kraft ist und überhaupt keine Hilfe, dass sie auf totalen Holzweg sind, sogar Gott sie verlassen hat, weil er ja den Assyrer schickt, ne? Und der will sie verwirren. Er will sie zu dem Punkt bringen, dass sie aufgeben und sagen, okay, wir ergeben uns. Und es ist so schön, dass wir so eine Sicherheit haben in unserem Gott. Wir müssen uns nicht die Hose voll machen. Ganz im Gegenteil. Wir können auf der Mauer stehen, dem Feind zuhören, und innerlich einfach ruhig sein. Weil wir wissen, na, egal was der sagt, das ist nicht wahr. Vers 13. Und der Rabschake trat vor und rief mit lauter Stimme auf Judäisch und sprach: Hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König. Lasst euch von Hiskia nicht verführen, denn er kann euch nicht erretten. Lasst euch von Hiskia auch nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt: Der Herr wird uns gewiss erretten und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Und auch das kenne ich in mir, aber auch in manchen Brüdern und Schwestern. Ne? Da ist ein Problem, das tief sitzend ist. Und sie hören der Welt zu und sie hören Satan zu. Ne? Die menschliche Logik kann mich heilen, kann mir helfen. Ne? Die Dinge der Welt, ob nur Menschen oder irgendwas anderes, Autos oder Besitz oder sonst irgendwas, ein Namen, kann mir helfen, macht mich glücklich, bringt mich raus, ne? Gibt mir Ruhe und Frieden und Sicherheit, oder eine Versicherung oder sonst was. Ja. Das ist eine Lüge und viele fallen darauf rein und das ist ernster denn je, finde ich. Paulus hat das auch gesagt oder Timotheus, wissen, ja, ist egal. Ne? Die Menschen in den letzten Tagen haben Schein von Gottesfurcht und dessen Kraft verleugnen sie. Ne? Das sagt nichts anderes aus, als dass sie schon Christen sind, sein wollen und sich Christen nennen, aber sie haben kein Vertrauen mehr, dass Gott was tut. Da ist Glaube ohne Kraft. Ein Glaube, der Gott nicht glaubt. Und wir haben doch viel mehr, oder? Wir haben Gott, der alles bewegt und alles hält. Der sagt, du bist gesegnet, dein Leben lang, solange du bist. Ich bin mit dir, auf jeden deiner Schritte, sogar auf den falschen, um dich wieder richtig zu führen. Ich bin der, der alles trägt. Wirf alles ab bei mir. Ich werde es tragen und ich werde es lösen. Ne? Das ist Gott. Ne? Und wie herrlich ist das? Aber ich kenne auch den Feind, der zu mir sagt, der mir so ein Gefühl gibt, so ein inneres, das wird sich nie ändern. Da komme ich nicht durch, das werde ich nicht schaffen. Noch einen Tag mehr und ich bin am Ende. Das geht nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ne? Da gibt es kein Licht am Ende des Tunnels. Ich werde hier vergehen. Ich bin jetzt ja schon halb tot. Ne? Und Gott macht nichts und wird wahrscheinlich nichts machen. Ich denke das nicht, aber das ist so ein Gefühl. Ne? Kennt das jemand? Nee, na gut. Ich kenn's. Ne? Weißt du, und Satan redet nicht oft mit Worten. Aber seine Worte sind so, wie der Heilige Geist redet. Ne? Du weißt genau, was er gesagt hat, obwohl du kein Wort gehört hast in deinem Ohr. Ne? Weißt du, das ist dieses Ding dann in dir drin und du weißt genau, das ist nicht wahr oder das ist wahr. Ne? Auf so einen Mist braucht man gar nicht hören. Weil Gott hat einen Ausweg geschaffen. Wir können sagen, ah, doch, der Herr wird mich retten. Aus jeder meiner Situation, aus jeder meiner Lagen, aus jeder meiner Not. Herr, und der Herr ist meine Kraft. Und wenn er mir gerade nicht mehr Kraft gibt oder mehr Lösung, dann ist es gut. Weil sie kommt zur richtigen Zeit, im richtigen Maß. Ja. So. Vers 18. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien: Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist. Ein Land voll Korn, ein Land voll Most, ein Land voll Brot und voll Weinbergen. Ist doch das, was Jesus gesagt hat, oder? Gott, ich habe ein Land für euch. Ein wunderbares Land. Und so kommt Satan. Satan ist ein Nachahmer. Das siehst du in der Offenbarung. Er ahmt die Dreieinigkeit nach. Er ahmt Jesus nach, setzt sich auf den Thron, stellt sich hin als Messias. Ne? Ist ein Nachahmer. Und doch so kommt er. Und wer standhaft bleibt und wer nicht sich auf die Welt stützt, nicht auf seine Kraft und Hilfe stützt, ne, der kommt in Versuchung. Ne? Und auf einmal ist da der Mensch, auf den du immer gewartet hast. Und auf einmal ist da der Scheck, auf den du gewartet hast. Auf einmal ist da die Möglichkeit, die offene Tür für einen Beruf, was du immer wolltest. Ne? Was denn dieses, ich komm, folg mir, glaub mir und ich gebe dir, was dein Herz sich begehrt. Aber Satan gibt nicht, sondern er fordert. Er verspricht so viel und malt ein wunderschönes Bild. Aber wenn du den Vorhang durch den Vorhang gehst und in seiner Wirklichkeit bist, da fordert er siebenmal mehr, als er versprochen hat. Ne? Als er dir gibt. So, im Endeffekt stehst du noch ärmer da als vorher. Ne? Und auch da können wir sagen, ich brauche das nicht, dein Reichtum. Ich brauche das nicht, deine Gaben. Gott hat seinen Zeitpunkt. Gott hat bemessen, was ich brauche. Und Gott hat einen Plan mit mir und ich vertraue ihm und lege ihm alles hin. Ob er mir gibt, ob er mir nimmt, ich preise ihn, weil ich weiß, es wird gut sein. Nicht nur für mich, sondern für alles drumherum. Ne? Satan ist clever. Und der weiß, wie er es macht. Der ist schon lange dabei bei dem Spiel. Ne? Aber ich finde es so toll, so wie wir es jetzt am Sonntag gesehen haben. Mich hat es voll ermutigt, dass Jesus, ne, vor diesem Besessen mit einer Legion Dämonen, eine Legion, 6000 Dämonen, ne, die in 2000 Schweine dann fahren. Aber die Dämonen sehen ihn, die kommen schreiend an, ne, und knien alle vor Jesus nieder. Ne? Und bitten ihn und flehen ihn um Gnade, sodass er sie in die Schweine bringt und nicht gleich in die Hölle. Ne? Dass er sie nicht quält. Sie flehen, sie bitten. Und Jesus sagt, okay, ich will. Ne? Weißt du, wir haben so einen starken Gott und so viel Sicherheit und Schutz. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir auf Jesus sehen und ihm folgen. Ist so toll. Vers 18. Lasst euch nicht von Hiskia verführen, wenn er spricht, der Herr wird uns erretten. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Wo sind denn die Götter von Hamat und von Arphad? Wo sind die Götter von Sepharvaim? Haben sie etwa Samaria aus der Hand errettet? Wen gibt es unter allen Göttern diese Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten solle? Sie aber, sie schwiegen still. Antworteten ihm nicht ein Wort, denn der König hatte das Gebot erlassen und gesagt, antwortet ihm nichts. Sehr weise, finde ich. Wir sollen gar nicht mit Satan reden oder diskutieren. Ziemlich dumm, wenn wir das tun. Im Jakobus können wir lesen, dass selbst der Erzengel, vergessen, Markus, nee, Erzengel Gabriel, ja? Warte. Kommt vor der Offenbarung. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Mose verhandelte, da wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Also, wenn selbst ein Erzengel sich nicht streitet und diskutiert oder lästert, dann ich erst recht nicht. Wir wissen, Gott hat das in seiner Hand und Macht. Was wir auch machen können, ist, wir können die Wahrheit sagen. Das, was Jesus getan hat. Satan kommt mit seiner verdrehten Wahrheit, mit seinen Lügen und mit seinen falschen Geschenken, seinen falschen Versprechen. unserem falschen Reichtum und seiner falschen Macht, die er uns geben möchte, ne? Endlich jemand sein. So ein, weißt du, und wir können das entwirren, indem wir Gottes Wort sprechen und sagen, Gott sagt das so und so. Und dann drehen wir uns um und gehen. Ne? So ein, wir müssen da nicht erst anfangen mit Satan zu streiten, zu diskutieren, so wie im Lutherfilm, der Luther kämpft mit Satan, ne? Im Gebet. So. Brauche ich nicht. Ich rede mit dem gar nicht. So ein, der ist da, ich sage ihm die Wahrheit, dann drehe ich mich um und er steht da wie ein nasser Pudel. Ne? So wie in Gottes Wort steht, so ein, ich bin so schlecht im Zitieren. Werde ich der, oder weiche davon, dem, der Versuchung oder so, ne? Nee. Enthalte ich der Versuchung zu, und Satan wird fliehen, irgend sowas? Naja, gut, lassen wir's. Lesen wir weiter. Ihr guckt alle so ernst. Ja, das ist es, danke. Wie du steht im Teufel. Ne? Also gar nicht drauf hören und einfach seinen Weg weitergehen, Jesus seinen Weg. Ne? Und er kann nichts mehr machen, als zu fliehen. Da steht nicht, dass er sich an uns ranheftet, sondern er muss fliehen. Ich mag das so, so diese Macht, die Gott hat. So. Gut, weiter im Text. Wo waren wir denn? Sie schwiegen still und antworteten ihm nicht ein Wort. Genau, Vers 22. Darauf. Kam Eliakim, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war, und Schebna, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzleischreiber, mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und berichteten ihm die Worte des Rabschake. Und es geschah, als der König Hiskia dies hörte, da zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Das ist Hiskia, das ist ein Mann Gottes. Ne? Eine Frau und ein Mann Gottes macht Folgendes, wenn eine Nachricht kommt, so ein, die schwer ist, so ein, sie geht zu Gott. Und ob das jetzt zur Gemeinde ist, weil das, wir sind das Haus Gottes, das Haus des Herrn, ne? Ob wir uns einen Bruder und Schwester suchen, um Rat zu suchen, um zu erbauen, ob wir direkt ins Gebet gehen zu Gott, so persönlich und dort Rat suchen, ne? So ein, lass uns zu Gott gehen, so wenn wir Antworten brauchen. Und er sandte Eliakim, der über den Palast gesetzt war, und Schebna, den Schreiber, samt den Ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt zu dem Propheten Jesaja. Und auch das ist wichtig. Jesaja ist hier das Sprachrohr Gottes in der Zeit. Ne? Unser Sprachrohr Gottes ist der Heilige Geist. Also lasst uns in die Gemeinschaft gehen und lasst uns erwarten, so ein, dass der Heilige Geist redet. Ne? Lasst uns erwarten, dass Gott mit uns reden möchte auch. Ne? Ohne seinen Geist hören wir die Stimme Gottes nicht. Und ohne seinen Geist haben wir auch nicht die Kraft, ne, und den Trost, den wir brauchen. Sie sandten zu Jesaja. Sie wollten hören, was Gott zu sagen hat. Dem Sohn des Amos. Und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia. Das ist ein Tag der Not und der Züchtigung und ein Tag der Schmach. Denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. War schrecklich in der Zeit. So sind viele Frauen dran gestorben, ne? So, und die Wehen kommen, aber das haben, die Frauen haben keine Kraft, dass das Kind gebärt, rauskommt. Ne? So. Vielleicht wird der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake hören. Und doch darf ich mich, sorry, aber ich fühle mich so angesprochen, ne? Weil ich gerade in so einer Zeit stecke, wo es einfach persönlich sehr schwer ist. Und wo auch Satan sehr, sehr viel zerstören will. Ne? So. Wo er mir einfach meinen Mut stehlen will, oder meine Hoffnung und mein Glauben an Gott. Ne? Meinen sicheren Gang und meine Visionen und so, ne, und für mich ist der Text momentan echt, das spricht einfach rein, so, ne, und auch ich fühle mich manchmal so, dass ich mich so fühle, als ob ich weiß, ich soll es schaffen, aber ich habe keine Kraft, ne, so sehr ich mich auch anstrenge, schmerzt einfach nur und ich kann nicht, ne, so, ich finde einfach nicht die Kraft in mir, so, ne. Und ich schreie zum Heiligen Geist aus, gib du mir Kraft, Sohn, und lass mich sehen und lass mich vertrauen oder lass mich die Schritte tun, Sohn. Aber irgendwie fehlt so die Kraft, ne? Weil man sich aufgibt, Sohn. Vielleicht, Vers 4, wird der Herr, dein Gott, die Worte der Rabschake hören, denn sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen und wird die Worte bestrafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So lege doch Fürbitte ein für den Überrest, der noch vorhanden ist, Als nun die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, da sprach Jesaja zu ihnen: So sollt ihr zu eurem Herrn sprechen, so spricht der Herr. Fürchte dich nicht, ich mag unseren Gott. So oft, dass ich in Not war, die Bibel aufgemacht habe und genau die drei Worte habe ich gefunden. Ne? Fürchte dich nicht. Und die haben gereicht. So oft, dass ich fürchte dich nicht gelesen habe und danach musste ich erstmal lächeln. So, ne? Erstmal durchatmen. Danke. Ne? Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird. Und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. Als nun der Rabschakel zurückkehrte, fand er den König von Assyrien im Kampf gegen Libna. Denn er hatte gehört, dass er von Lachis abgezogen ist. Oder Lachisch, wie auch immer. Da hörte Senharib von Tirhaka, der König von Kusch, sagen, er ist ausgezogen, um gegen dich zu kämpfen. Als er das hörte, sandte er Boten zu Hiskia und sprach, so sollt ihr zu Hiskia, den König von Juda, sprechen. Lass dich von deinem Gott, auf den du vertraust, nicht verführen, indem du sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern angetan haben, wie sie den Bann an ihnen vollstreckt haben, und du solltest errettet werden? Haben die Götter der Heidenvölker etwa die errettet, welche meine Väter vernichtet haben? Nämlich Gosan, Haran, sogar Reshef und die Söhne Edens, die in Telassar waren. Ja, wo ist denn der König von Hamat und der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim von Hanna und Iva? Hm? Wo? Keine Angst, wir lesen noch zu Ende. Aber das geht schnell. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand des Boten empfangen und gelesen hatte, da ging er hinauf in das Haus des Herrn. Und Hiskia breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach. Ja, unsere größte Waffe, unser Gebetsleben. Als Gemeinde, aber auch privat. Ne? Und ich mag sein Gebet, mich hat es voll erinnert an wo die Jünger da vor Jesus kommen. Oh, das gucken wir uns jetzt bald an, am Sonntag. Wo die Jünger vor Jesus kommen und sagen, ja Jesus, wir kennen jetzt nur die jüdischen Gebete, ne? Aber wie sollen wir denn jetzt beten? Also wie betet man denn jetzt richtig als wiedergeborener Mensch, wenn man keine Sünde mehr hat und ne? Bitte lehr uns das, zeig uns das. Ne? Und Jesus fängt an und gibt ihnen einfach so ein Modell, ne? So eine Richtung, damit sie erkennen, worum es Gott geht jetzt. Ne? Und was Gebet bedeutet eigentlich. Und so ist das Gebet hier auch aufgebaut. Ne? Zuerst, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ne? Im Himmel so auch auf Erden. Genau. Also zuerst der Blick auf, okay, ich bin hier voll im Dümpel, ich habe mich wieder besudelt, ich bin schwach, ich habe Probleme, ich habe Sorgen und Nöte, alles ist zu viel, der Feind ist zu stark, Also das Erste ist erstmal, und das ist ziemlich weise, sich vor Augen zu halten, okay, wer bist du? Wie groß bist du? Wie stark bist du? Wie viel Macht hast du? Wie viel Einfluss? Was sind deine Möglichkeiten? Ne? So. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand, Vers 16, und er betete. O Herr der Herrscher, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Ja, du hast den Himmel und die Erde gemacht. O Herr, neige dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf, o Herr, und sieh, ja, höre alle Worte Seraphibs, Sanheribs, der hier gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Ja. Du bist der lebendige Gott, der einzigste Herr über jeden, über jedes Königreich. Ja. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Länder der Heidenvölker und ihr Gebiet verwüstet. Ja, und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Steinen, und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Ein tolles Gebet, ne? So. Errette uns so vom Bösen, ne? Sei du unsere starke Hand, sei du der Erretter, so ein Mach du uns zum Licht und zum Zeugnis, zum Banner, Sohn, ne, für die Welt, damit sie erkennt, wer du bist. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sennelibs, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast. Nun, dies ist das Wort des Herrn, das der Herr gegen ihn geredet hat. Es verachte dich, ja, es spottet über dich, die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt über dich. Und das ist echt lustig, wenn man sich das hier als Bild vorstellt. Ja. Ich meine, da ist dieser große, starke Goliath-König, Herrscher der Welt, ne? So der König der Könige, so ein, ne, mit all seiner Macht, mit all seinem Heer und mit all seinem Gelaber. Ne? So ein, und da ist die eine Stadt, vor der er steht, ne? Jerusalem, so ein, und da steht ein kleines Mädchen, ne? Eine Jungfrau, nicht sehr stark, nicht sehr weise, noch zu jung, unerfahren, im Kampf. Ne? Aber lacht diesen Goliath aus, schüttelt nur den Kopf. Ne? So ein, das ist das Bild, das Gott ihm schenkt. So ein, ich mag Gott. Ich finde, Gott hat Humor. So ein, ich mag das echt. So ein, dann lesen wir weiter. Wen hast du denn verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels. Ja, du hast durch deine Knechte den Herrn verhöhnt und gesagt, mit der Menge meiner Streitwagen bin ich auf die Gipfel der Berge gestiegen, auf das Äußere des Ende vom Libanon. Ja, und ich will seine Höhen Zederbäume abhauen und seine Auserlesenen Zypressen und will aus seine äußersten Höhen kommen in dem Wald des seines Lustgartens. Ich habe Wasser gegraben und ausgetrunken und trockne mit meinen Fußsohlen alle Ströme Ägyptens aus. Hast du aber nicht gehört, dass ich dies längst vorbereitet und seit dem Tag der Vorzeit beschlossen habe? Und das ist so lustig, ne? Weil auch die heidnischen Menschen sind, hat Gott gemacht. Und auch er möchte ihr Vater sein, ne? Und er steht hier vor einem kleinen Buben, ne? Der denkt, er ist der Größte, ne? Wir sind immer im Kindergarten und die Kinder da, die haben alle einen Knall, echt so ein. Und da sind ein paar Jungs, die denken echt, die sind so mächtig und so stark, die haben noch nicht mal Respekt vor einem Erzieher oder so, ne? Dann stehen sie da und wollen kämpfen, ne? So ein, ich meine, Sebastian, der eine, der ist 2,30 Meter groß, glaube ich, ne? Ich meine, der steht da und macht nur so, ne? Und, aber wir Menschen, wir sind dämlich, ne? So, wir sind stolz und überheblich, ist so. Wir denken, wir sind mehr als das, was wir wirklich sind, ne? So ein, so erwachsen, so klug. So ein, ey. Und da steht Gott jetzt vor diesem Menschen, ne? Hält seinen Finger drauf, so, seinen kleinen, ne? Und sagt so, hey, denkst du wirklich, du hast das alles getan? Ja, alles hat funktioniert, was du mit deiner Hand angefasst hast, okay. Aber den Segen habe ich nicht für dich gemacht, sondern für mein Volk. Ne? Du bist nur ein Werkzeug. Ich habe dich nur benutzt. So, du sollst mich lieber fürchten, dann könnte dein Segen vielleicht bestehen bleiben. So, aber so, wer bist denn du, du Lorch? So, ich habe dich vor Vorzeiten schon gemacht. Ne, werd erstmal ein Frosch. Nun aber habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte zu öden Steinhaufen verwüstet hast. Und ihre Einwohner waren machtlos. Sie erschraken, sie wurden zu Schanden. Ja, sie wurden wie das Gras auf dem Feld und wie grünes Kraut, wie Gras auf den Dächern und wie Korn, das versenkt wurde, ehe es aufgeschossen ist. Ja, ich weiß um deinen Wohnsitz und um dein Aus und dein Einziehen. Ja. So hat man mir früher mal Angst gemacht. Ich weiß, wo du wohnst. Ne? Ja, ich weiß, wo du wohnst, ne? Und ich weiß, was du tust. So, ich weiß genau, was du machst. So, weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut mir zu Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in die Nase legen, ne? Und meinen Zaum in dein Maul. Und ich will dich auf den Weg wieder zurückführen, auf den du gekommen bist. Ne? Und jetzt redete zu Israel, Vers 30. Und das soll dir zum Zeichen sein, mein Volk. In diesem Jahr werdet ihr Brachwuchs essen, im zweiten Jahr, was von selbst wachsen wird, und im dritten Jahr aber, da sollt ihr wieder sehen und ernten und Weinberge pflanzen und deren Frucht essen. Ja. So ein Gott schenkt Segen, Gott schenkt wieder Frieden und er stellt wieder sein Volk her. So ein, ne? Aber guckt es an, über 3 Jahre, ne? Und auch bei uns ist es manchmal so, wir sehen immer noch ein Problem oder wir sehen immer noch eine Sache, die Nachwirkungen, ne, von einer bestimmten Situation so und wir denken, es ändert sich nicht, aber das stimmt nicht. Es braucht einfach Zeit. Ne? Und manche Sachen brauchen halt länger. So, und auch hier, das erste Jahr ist nicht viel. Im zweiten Jahr, da müssen sie suchen gehen, was halt da ist, nehmen, was kommt. Ne? Aber im dritten Jahr, da ist der Segen wieder zurück. Das ist wieder dann das Land, wo Korn und Most ist. Und so ist es auch im geistlichen Leben bei uns. Wenn wir Gott verlassen, wenn wir uns selbst entscheiden für unseren Weg, wenn wir aufhören zu beten, aufhören zu folgen, wenn wir aufhören zu kämpfen, aufhören zu vertrauen, wenn wir uns Sicherheit und Schutz oder sonst irgendwas woanders suchen, nicht mehr bei Gott, wenn wir ihn verlassen haben wieder, dann hat es Konsequenzen. Und manchmal dauert es eine Weile, aber wer Buße tut, wer umdreht, das verspricht Jesus. Der ist wieder mit dabei. Und ja, manchmal braucht das geistliche Leben eine Zeit, ne? Bis es wieder in der Blüte ist, wie es mal war. Aber das kann uns ein Segen sein und eine Freude, zu wissen, es wird besser, ne? Gott möchte uns nicht mehr verödet sein lassen. Früchte essen. Was vom Haus Juda, Vers 31, entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Der Überrest, der Gott vertraut wieder und folgt, der sagt, du bist mein Herr und ich will dich suchen und ich will dich bitten, bei dir Trost und Lehre finden. Sei du, geh du voran. Nach deinem Willen will ich fragen und deinen Willen will ich auch tun, so gut wie möglich ist. So. Deren Wurzeln gehen tief in den Boden bis zum Wasser. Da sind die Steine wieder raus, ne? Wie wir es letztens hatten im Markus-Evangelium. So, ne? Diese Sorgen der Welt, so, diese Lust an Unterhaltung, so, diese Sucht nach Reichtum. Ne? Und Jesus sagt, all das verhindert diese Frucht. Ne? Diese geistliche Reife, dieses Wachsen. Aber Jesus sagt hey, aber wer den guten Boden hat, wer sein Leben auf mich ausrichtet, wer zulässt, dass ich Steine raushol, wer zulässt, dass ich Unkraut jäte, ne? Wer zulässt, dass ich begieße mit meinem Geist, mit meinem Leben, der wird Frucht bringen. Die manchen nur 30-fach, die manchen, hab ich vergessen, 70 und 100 oder so ähnlich, ne? Aber ist egal jetzt. Viel mehr als das. Was wir erwarten würden von der Ernte. Und Gott verspricht es auch zu seinem Volk, hey, die übrig bleiben werden, oh, die Wurzeln werden wieder runtergehen und sich nicht irgendwie einen Weg zur Nahrung suchen müssen, weil felsiger Boden drunter ist. Lass es auch für dich einfach ein Segen sein, zu wissen, du bringst Frucht. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene von Berg Zion. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Darum, so spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und kein Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie anrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Die schaffen es noch nicht mal, einen Pfeil reinzuschießen von der Ferne. Gott sagt nö, 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 ich mach das. Und mein Volk braucht das auch nicht machen. Ich mach das. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren. Aber in diese Stadt, nee, soll er nicht eindringen. Der Herr sagt es. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen, um meines Knechtes Davids willen. Und der Engel des Herrn ging aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Gott hilft denen, die ihm vertrauen. Ne? Gott kommt für uns. Und das ist doch so krass, oder? 185.000. Muss ich dem reinziehen? Ich meine, welche Stadt ist so groß? Wie viel hat Görlitz? 10.000? 60 oder so, ne? Überleg mal, 185.000. Das ist eine Riesenstadt. Ne? Und die liegen einfach alle da. Und die großen Assyrer stehen auf und gucken, wollen einen Tag gehen, ne? Und die ganzen Männer sind weg. Das ist doch ein Zeichen für Gott, oder? Da brach Sennarib, der König von Assyrien, auf, zog fort und er kehrte heim und er blieb in Ninive. Und es geschah, als er im Haus seines Gottes Nischoch anbetete, der riecht anscheinend nicht, da erschlugen ihn seine Söhne Adrammelech und Zeresa mit dem Schwert. Und sie entkamen in das Land Ararat, und sein Sohn Esarhaddon wurde König an seiner Stelle. Tja, große Sprüche und nichts dahinter. Im Endeffekt wird er von seinen eigenen Söhnen vor seinem eigenen Gott niedergemetzelt. Sein Gott kann ihn nicht beschützen. So. Herr, doch da ist doch so schön, oder? Einfach zu wissen, hey, wir haben einen lebendigen Gott, den Schöpfer von allen. Den kann man nicht verbrennen, den kann man nicht verändern, so den kann man nicht irgendwie klauen, ne? Was ja oft passiert ist, so ich nehme dir jetzt deinen Gott weg. So, jetzt ist es meiner. So, ne? Für uns alle gilt das gleiche Recht. So, wir haben alle den gleichen König, den gleichen Vater, den gleichen Herrn, den gleichen Schutz, die gleiche Sicherheit. Egal, ob wir kleine Kinder sind oder schon größere, ist doch schön, oder? Sogar wenn wir einfältig sind, also ein bisschen dumm im Kopf, verspricht die Bibel, so und bringt uns nach Hause. Weil er weiß, wie er uns dann führt und zieht. So, wir haben einen Hirten, der wirklich weiß, wo es lang geht. Einen Hirten, der wirklich Ahnung hat, was geheilt werden muss und wann und wieso. Einen Hirten, der wirklich weiß, wo es gute Wasser ist und das gute Essen. Ja? Wo man nicht fett werden, wenn man zu viel Burger essen oder sonst was. Ja. Jesus ist mehr als Fast Food. Ja? Mehr als fast nur Essen. So, Jesus ist Essen. Und zwar himmlisches Essen. Ja? Wir können so froh sein, so glücklich, so sicher, so ruhig und voller Frieden, voller Frucht. So, der Einzige, der uns daran hindert, das sind wir. Und oft gebe ich meiner Umgebung die Schuld, oder den Menschen in meiner Umgebung, oder mir, was ja dann stimmt, so, ne, oder Satan, oder gerade meine Anfechtung. So, das ist aber im Endeffekt, ich bin dran schuld. So, weil ich habe zwei Wege halt. Ich habe den Weg, Jesus zu glauben, und ich habe den Weg, Jesus zu misstrauen. Und Misstrauen kann auch sein, indem ich mich einfach ihm nicht vertraue. Einfach sage, einfach meinen Schutz und meine Sicherheit woanders suche. Anstatt zu sagen, nee, egal was ist, so, ich weiß, dass du es gut meinst mit mir. Ja? Wir haben einen tollen Gott, also lasst uns beten. Ich danke dir, dass wir als damals Heiden, so dass wir mit eingefrocht sind in diesem Baum, so, des Lebens, in deinem Volk, in Israel, ja, so dass, egal wie stark der Feind auch ist, so, und wir uns nicht fürchten müssen, sondern dass wir wissen können, was kann uns Menschen tun, oder Mächte, so, oder Gewalten, so, wenn du hinter uns stehst, so. Ich danke dir so sehr, dass wir sicher sein können, dass, ja, wir es auch nicht verstehen müssen, sondern dass du Frieden gibst, der ja unser Verstehen einfach viel mächtiger ist. So, der, selbst wenn die Situation genauso ist, ich gehe in dein Wort, ich bete und du sagst, fürchte dich nicht, und obwohl alles gleich ist, fürchte ich mich nicht mehr. Ich danke dafür, für diesen Zuspruch, Herr, dass du immer bereit bist, uns zu trösten, auch dass du gekommen bist, um uns zu trösten. Und wir brauchen Trost, Herr, so oft. So oft Zuspruch von dir. So oft ein ermutigendes Wort. So oft müssen wir das Gleiche hören. So, immer wieder daran erinnert werden. Ich danke, dass du dir die Mühe machst. Ja, bitte lehre du uns deine Wege. Leite uns in deine Wege, Vater. So, führe uns nach Hause und gib uns diesen Blick so auf das, was man nicht sehen, nicht verstehen kann als Mensch. Und Jesus, wir folgen dir nach. Du bist unsere Entscheidung, und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben. Du bist unser Schutz und unser Trost und unsere Ruhe. Also bitte, jeder, der hier am Kämpfen ist, schenk du einfach Frieden. Jeder, der gerade zerbrochen ist, ja, dem sagt, zeig, dass du ihn nicht komplett zerreißen lässt. Ja, du hältst uns in deiner Hand und du formst uns. Ich danke dir dafür, dass du uns beschützt. Auch wenn es manchmal schwer ist, dir zu folgen oder schwer ist, zu vertrauen. Aber wir wissen, wer du bist, und ich bin froh, dass ich weiß, dass du nicht lügen kannst. Du bist treu. So treu, ja. Ich danke dir dafür. Amen.